Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Saison für den 1887er Cast. Ja, ich lege wieder los mit der Saison 15-16, etwas verspätet. Viele andere beschäftigen sich ja schon seit Wochen mit dem HSV. Ich auch, aber ich habe mich noch nicht imstande dazu gefühlt, beziehungsweise hatte noch viel um die Ohren, was Wohnungssuche, Unisuche etc. angeht und bin noch nicht dazu gekommen, einen Podcast aufzunehmen. Jetzt möchte ich aber wieder mit mir und mit euch die neue Saison des HSV in Liga Nummer 1 einläuten. Da wir ja nicht abgestiegen sind, haben wir diese Zeit ja noch. Saisonbeginn ist ja erst in 2 Wochen. Und ja, zweite Liga spielen wir nicht. Wir sind der Dino, das wissen wir ja alle. Es gibt einige Dinge, die ich euch, bevor ich mit der Podcast-Folge beginnen möchte, noch sagen möchte. Und zwar zum einen habe ich mich während der Sommerpause dazu entschlossen, von der Struktur, die ich mir am Anfang vorgenommen habe für diesen Podcast, wieder abzuweichen. Ich habe festgestellt, dass zum Beispiel dieser Blog Aktuelles ziemlich oft einfach runterfällt hinten und das finde ich schade, wenn man schon den Blog hat, dass der aber nicht genutzt wird. Deshalb werde ich jetzt in Zukunft das einfach so handhaben, dass ich über das spreche, was mir einfällt. In der Regel wird es gerade während der Saison sowieso, unabhängig davon, ob ich mir es vornehme oder nicht, erst das vergangene Spiel sein, dann das kommende Spiel sein. Und wenn es etwas rund um den Fußball, was nicht mit dem HSV zu tun hat, zu besprechen gibt, dann werde ich das sicherlich auch tun. Aber ich werde einfach frei aus mir rausreden und das zu euch sagen, was ich mir wirklich gerade denke, ohne mir großen Plan davor zu machen, dass es einfach authentisch wirkt und ja, dass wir eine entspannte Zeit miteinander haben können. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge des 1887er Cards nach dem Relaunch für die Saison 2015-2016 in Liga 1. Ja, wie schon am Anfang gesagt, die Sommerpause für den 1887er Cast war lang und ich möchte in dieser Folge die Chance einfach dazu nutzen, das Feld so ein bisschen von hinten aufzurollen. Soll heißen, ich gucke mir jetzt mit euch zusammen die Transfers auf transfermarkt.de an, die der HSV getätigt hat. Ja, zunächst mal die Verkäufe. Da fällt mir natürlich als allererstes ein Maximilian Beister, der uns verlassen hat, was ich wirklich... Ja, ihr alle wisst es, ich bin absoluter Maxi-Fan. Ich bin sehr, sehr traurig, dass er weg ist. Was dann danach gekommen ist, dass er sich im Training nicht richtig rangehauen hätte und andere Vorwürfe, kann ich so nicht bestätigen. Von der anderen Seite kam dann auch, dass Maxi sich alleingelassen gefühlt hat von den, von den Verantwortlichen des Hamburger Sportvereins während seines Kreuzbandrisses, während der Reha. Ja, kann ich so weder bestätigen noch dementieren, weil ich, wie gesagt, nicht nah genug dran bin räumlich. Das ändert sich vielleicht, falls ich in Hamburg studieren sollte. Es steht alles noch nicht fest. Ja, aber wie gesagt, in der jetzigen Situation mit Maxi kann ich das leider nicht beurteilen. Ich finde es einfach enorm schade, weil es jemand war, mit dem man wirklich den HSV auch verbunden hat. Das heißt, er war eine Figur, ein Mensch, der auf dem Platz das symbolisiert hat, was wir Fans eigentlich vom HSV erwarten, was auch gesagt wurde nach der Umstrukturierung zur AG, dass der HSV wieder Spieler haben möchte, dass wir Spieler haben möchten, die sich wirklich ja, mit dem Verein identifizieren und die Raute im Herzen tragen auf dem Platz, inwiefern das im Profigeschäft möglich ist, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Aber Maxi Beister war meiner Meinung nach einer, der diese Raute im Herzen getragen hat. Ein Hamburger Jung, beziehungsweise ein Lüneburger Jung, der früh in Hamburg war. Und dementsprechend finde ich es einfach schade, dass er weg ist. Sollte das alles so stimmen, wie es von beiden Seiten kolportiert wurde, war sicherlich eine Trennung auf Dauer unausweichlich, wenn der Spieler sich vom Verein im Stich gelassen fühlt und der Verein den Einsatz des Spielers nicht sieht im Training, beziehungsweise dieser nicht vorhanden ist, ist sicherlich keine gute Arbeitsbasis geschaffen, um da erfolgreich miteinander zu arbeiten. Und dementsprechend die Trennung, ja, so hart das klingen mag, auch unausweichlich. Ich finde es einfach enorm schade, weil ich denke, dass Maxi uns im fitten Zustand jederzeit hätte weiterhelfen können. Aber es bringt auch nichts, dem Herzen hinterher zu trauern. Wir haben auch wieder eingekauft, worauf ich gleich kommen werde, beispielsweise einen Gregoritsch von VfL Bochum, der sicherlich kein ganz schlechter ist, der ein junger Spieler ist, der ich noch entwickeln kann, der vielleicht zu einem großen Wurf werden kann, wie Hakan Kalaloglu damals. Ich hoffe nur, dass Gregoritsch charakterlich gefestigter ist, aber das Thema will ich jetzt eigentlich nicht wieder aufrollen. Mit unserer ehemaligen Nummer 9, beziehungsweise 10. Ich wünsche Maxi von Herzen alles Gute, dass er dass er bei Mainz glücklich wird, dass er bei Mainz wieder vom Verein den Rückhalt spürt und dass er ja tatsächlich auch wieder zu alter Form findet und dort auch gut spielen wird. Ich vermute mal, er wird gegen uns treffen, so wie das jeder Ex-Spieler von uns tut. Aber dennoch wünsche ich ihm in Mainz viel Erfolg und viel Glück. War ein sehr sympathischer Kerl, den ich sehr mochte. Ja, guter junger Spieler. Dann kommen wir zu Jonathan Tah, der ja für laut Transfermarkt 7,5 Millionen zu Bayer Leverkusen gewechselt ist. Immer dieses Leverkusen mag der ein oder andere behaupten. Beim HSV sind ja jetzt schon einige junge Talente vom HSV zu Leverkusen gegangen. Jüngst ja unser Lieblingsspieler Hakan Calhanoglu und Jonathan Tah. Wobei diese Transfers beide völlig verschieden sind. Also Jonathan Tah hat das alles eigentlich relativ sauber über die Bühne gebracht. Er hat gesagt, was ich ihm auch so abnehme, dass der HSV ein Herzensverein ist. Das hat Hakan auch gesagt. Aber Tah hat nie gesagt, dass er sich langfristig an den HSV binden möchte. Er hatte den Vertrag, aber da gibt es viele von. Und Tah hat auch von Anfang an relativ offen, glaube ich, mit dem HSV auch über das Ganze geredet. Natürlich bin ich da jetzt nicht komplett im Thema drinne, aber ich finde, Tahs Wechsel, er ist verständlich. Ich weiß nicht, inwiefern er Chancen in Leverkusen bekommen wird zu spielen am Anfang, wie die Konkurrenzsituation dort ist. Ich denke, mit einem fitten Papadopoulos und Reinhardt ist da ja noch zwei gestandene Bundesliga-Profis, wird erstmal schwierig, da an Spielzeit zu kommen. Andererseits beim HSV gab es auch mit Heiko Westermann, Johan Giroud, zwei gestandene Innenverteidiger, Nationalspieler bzw. Ex-Nationalspieler, die Jonathan Tah in der Hinrunde 13-14 verdrängt hat. Insofern kann es schon sein, dass er sich da durchsetzt. Ich wünsche ihm ebenfalls wie Maxi Weiß da alles Gute. Ist unglaublich schade, dass sie dieses Talent verlieren, weil er auch eben ein Hamburger Jung wieder ist, den wir verlieren und eine dieser Identifikationsfiguren. Ja, ist einfach schade. Mehr dazu kann ich nicht sagen. Es ist sicherlich ein Talent, das uns sehr weitergeholfen hätte. Es ist ein Spieler, der uns in ein, zwei Jahren noch sehr viel mehr Geld eingebracht hätte. Aber der HSV ist eben nicht in dieser Situation, auch rein finanziell, dass er sagen kann, jetzt warten wir noch mal ab bis nächstes Jahr, sondern es muss jetzt direkt gehandelt werden. Es müssen Verpflichtungen getätigt werden und die können nicht aus dem blauen Himmel heraus getätigt werden, sondern das Ganze muss eben irgendwie wirtschaftlich gemacht werden und die 7,5 Millionen Euro von Jonathan Tah spielen da, denke ich mal, keine unerhebliche Rolle. Valon Bellamy hat uns auch verlassen. Denke ich, muss man nicht groß weiter drüber reden. Ein von Anfang bis Ende riesengroßes Missverständnis zwischen dem Verein und dem Spieler. Jetzt wird er beim FC Watford in der Premier League hoffentlich glücklich werden oder auch nicht. Ja, dass er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, geht eigentlich nicht gegenüber dem Verein, dass er sagt, von Anfang an war das eigentlich ja ein absolutes Missverständnis, der größte Fehler, dass ich hier zum HSV gegangen bin. Ja, aber diese Art von Spieler, ja, sind wir ja mittlerweile gewohnt, möchte ich sagen, dass es Jahr für Jahr diese Spieler gibt, die das sagen. Ich denke, bei den Umständen, die beim HSV herrschen, ist das auch nicht so ganz unnatürlich, dass in dieser Masse kommt und dass sowas überhaupt in der Öffentlichkeit dann plattgetreten wird, ist sicherlich grenzwertig, definitiv und dem Verein gegenüber nicht fair. Aber das muss jeder Spieler selbst für sich wissen, wie er mit den Fans dann auch in Erinnerung bleiben will. Grundsätzlich ist Valon Bellamy wie jeder andere auch ein Arbeitnehmer beim HSV, genau wie es auch Hakan Calhanoglu war. Aber die Art und Weise, wie man seinen Arbeitnehmer verlässt, ist dann auch entscheidend für das, wie man ihn in Erinnerung behält. Ich denke, Valon Bellamy wird man nicht ganz so positiv in Erinnerung behalten wie ein Jonathan Tah oder ein Maxi Beister. Positiv in Erinnerung behalten ist bei Heiko Westermann eigentlich genau das, woran sich so die Geister scheiden. Viele oder eigentlich alle loben seinen Einsatz über den grünen Klee zu Recht. Also Heiko Westermann war immer einer, der dem HSV die Treue gehalten hat, der seinen Arsch auf gut Deutsch für alle anderen hingehalten hat und der wirklich sich immer gestellt hat, der auch Schuld auf sich genommen hat, wenn irgendwas auf seine Kappe wirklich ging, nie Ausreden gesucht hat, aber der auch teilweise zu hart meiner Meinung nach angegangen ist. Er war ein Innenverteidiger, ein guter Innenverteidiger mit einer guten Zweikampfquote. Er hatte immer mal wieder den einen oder anderen Bock drin, aber grundsätzlich war er nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Natürlich kann man sich diesen ein oder anderen Bock, der ja auch eine gewisse Regelmäßigkeit bei ihm hatte, kann man sich so nicht leisten. Also klar muss das auch abgestellt werden, das war nicht der Fall und deshalb, das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, nehme ich mal an, dass Heiko Westermann abgegeben wurde, eben nicht dieses generelle Schlechtsein, was teilweise durch die Presse und durch die Medien, durch die Fans gegangen ist, dieses Heiko Westermann, der kann nichts, der ist durchaus kein schlechter Spieler, aber dieser ein oder andere Bock, den kann er sich halt einfach nicht erlauben. Und deshalb, ja, auch Heiko wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Er hat immer alles für den Verein gegeben. Er hat immer sich gestellt. Er hat sich vor die anderen gestellt. Ja, aber ich werde jetzt auch nicht so sentimental, dass ich immer eine Träne hinterher weine. Anders wird es sicherlich bei manchen bei Rafael van der Vaart sein, der ja zu Real Betis Sevilla geht. Ebenfalls ablösefrei, der Vertrag ja ausgelaufen. Ich denke, Rafael van der Vaart und der HSV, das ist eine Liebesgeschichte im ersten Anlauf und im zweiten Anlauf auch wieder ein kleines Missverständnis. Also Rafael van der Vaart, dem nehme ich das ab. Es wurde gesagt, es wurde in den Medien mal vor anderthalb bis zwei Wochen ein Zitat van der Vaart gebracht. Der HSV wird immer mein Herzensverein sein. Der HSV, dem gehört mein Herz. Und einen Tag später kam dann in der Bild-Zeitung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zum HSV zu wechseln war mein größter Fehler. Da war natürlich die Irritation groß, klar, verständlich. Die beiden Sätze passen auf den ersten Blick auch nicht wirklich zusammen, aber ich kann das schon verstehen, was er meint. Also natürlich, der HSV ist sein Herzensverein, wenn man seine erste Zeit betrachtet. Das war eine einzige Erfolgsstory. Der Rafael van der Vaart hat dem HSV seine Karriere, seine doch sehr, sehr gut verlaufene Karriere zu verdanken, weil er dort wirklich das Sprungbrett für europaweiten Bekanntheitsgrad und eben auch den Sprung zu Real Madrid und dann zu Tottenham Hotspurs erreicht hat und von den Fans geliebt wurde und ja einfach dort sportlich eine ganz, ganz tolle Zeit hatte, privat wirklich auch eine tolle Zeit hatte. Da wird er dem HSV, das nehme ich ihm auch hundertprozentig ab, sehr dankbar für sein, dass dann gesagt wird, der zum HSV zu wechseln war mein größter Fehler, wird sicher nicht in dem Sinne gewesen sein, dass er sagt, der HSV ist ein Scheißverein und ich wollte da eigentlich gar nicht hin, es war eine Notlösung, sondern eher bei Tottenham Hotspurs hat er die Fans hinter sich gehabt, immer, war sehr beliebt und hat dort sportlich auch Erfolge feiern können, beziehungsweise hat selber sportlich sein Niveau relativ weit oben halten können und beim HSV ist das Ganze dann gesunken. Er war nie mehr der Rafael van der Vaart, der noch bei Tottenham oder ganz früher beim HSV war, weil einfach er, ich glaube auch, dass es mit dem Druck zusammenhängt. Klar, da sagt man auch als alter Hase, muss er damit umgehen können, aber es ist eben nicht so einfach. Rafael van der Vaart ist auch nur ein Mensch und er war immer der, auf den die Kritik als erstes geprasselt ist, mal abgesehen vom Trainer, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist und in den 3 Jahren von Rafael van der Vaart beim HSV ist einiges nicht gut gelaufen. Ja, und ich denke mal, deswegen ist diese Äußerung, ich hätte nie von Tottenham zum HSV wechseln sollen, durchaus verständlich, weil ihm dann auch viel Stress erspart geblieben wäre und er, glaube ich, auch den Eindruck hat, dass sein Denkmal, was er nach der ersten Zeit in Hamburg definitiv hatte, dass er das in Hamburg so ein bisschen mit dem eigenen Arsch umgerissen hat, wie man das so schön sagt. Ich denke, das ist nicht so. Rafael van der Vaart ist auch für mich, ich bin da oft sehr positiv, was das angeht, was Spielerwechsel angeht, die von uns weggehen. Ich werde ihn auch immer in positiver Erinnerung behalten. Natürlich hat er die letzten 3 Jahre nicht das gebracht, was man sich von ihm erwartet hat, was eben auch die Erwartungen, die auch mit der Ablösesumme von 13,5 Millionen waren es damals, meine ich, einhergehen. Die Erwartung konnte er natürlich nicht erfüllen, aber Rafael van der Vaart ist trotzdem jemand, den ich immer als sehr sympathischen Menschen in Erinnerung behalten werde und hoffentlich geht das vielen anderen von euch genauso. Und ich denke einfach, dass wir ihm nicht den Vorwurf machen sollten und dass wir ihm nicht irgendwie, ja, das Ganze, ja, einfach ihm das Ganze zu negativ sehen, die 3 Jahre beim HSV. Rafael van der Vaart hat so zum Beispiel auch den Druck von einem Jonathan Tah genommen in der Zeit, wo es schlecht lief, weil eben er verantwortlich gemacht wurde und nicht vielleicht ein Jonathan Tah, wenn er mal einen Fehler gemacht hat oder generell junge Spieler, auch ein Hakan Kalanoglu, hätte er sich so entwickelt, wäre Rafael van der Vaart nicht da gewesen, weiß auch kein Mensch. Ich denke, dass er schon einiges Positives mitgebracht hat zum HSV, aber es war eben nicht das, was man sich erhofft hat. Die Zeit ist jetzt vorbei. Er spielt jetzt bei Sevilla in seiner zweiten Heimat in Spanien. Und auch ihm wünsche ich natürlich alles, alles Gute. Und er hat ja schon gesagt, er könnte sich vorstellen, in einer außersportlichen Funktion, das heißt als Funktionär, zum HSV zurückzukehren. Fände ich nicht so schlecht. In die Jugendarbeit und Rafael van der Vaart sehr gerne. Er ist eine Figur, die sicherlich auch Menschen anzieht und die auch ein gewisses Know-how hat. Und wenn sie dann, wenn Rafael van der Vaart dann entsprechende Ausbildungsmaßnahmen dann auch noch angeht, denke ich, dass er auch sehr bereichernd wäre in der Jugendarbeit für den HSV. Dann haben wir Lasse Sobich, der schon die Saison über bei St. Pauli war und jetzt ablösefrei verschenkt wurde sozusagen. Kann ich nicht mehr zu sagen, weil ich nicht gesehen habe, wie der Lasse Sobich in der zweiten Liga gespielt hat. Ich habe nur ein Spiel gesehen, das war das Spiel SV Darmstadt gegen eben St. Pauli. Da hat er ganz gut gespielt eigentlich. Ich denke mal, St. Pauli hätte ihn auch nicht genommen, wenn er völlig versagt hätte. Bei uns hätte er, denke ich, nicht so die großen Chancen gehabt. Deshalb unterm Strich ein guter Transfer, es wird Gehalt eingespart. Kann ich nicht klagen und kann ich nicht mehr zu sagen. Anders als bei Slobodan Rajkovic, was ich natürlich extrem schade finde, dass der weggeht. Ich fand, der hat immer unter Wert, wurde unter Wert verkauft beim HSV. Er hat solide gespielt, immer wenn er gespielt hat, das war zumindest meine Ansicht. Er ist ein wirklich solider Innenverteidiger, er ist körperlich robust, er ist schnell, er ist auch kopfballstark vorne. Ja, für mich ein sehr guter Innenverteidiger, der ein bisschen kaputt gemacht wurde in Hamburg. Oder was heißt ein bisschen, der kaputt gemacht wurde in Hamburg, meiner Ansicht nach. Er hat am Anfang viel zu wenig Spielzeit bekommen. Dann natürlich kam der Kreuzbandriss, was auch extrem doof ist. Für einen Spieler wie Slobodan Rajkovic, der natürlich von seiner Physis auch lebt und der da extrem weit zurückgeworfen wurde, sicherlich. Ja, aber auch dann ist er wieder zurückgekommen in der Rückrunde dieser Saison, beziehungsweise der vergangenen Saison, hat er echt gute Spiele geliefert an der Seite von Heiko Westermann oder Johan Giroud. Das war echt nicht schlecht, was der gemacht hat und dass der jetzt verkauft wird, beziehungsweise verschenkt, wie auch immer man das nennen mag, der Vertrag aufgelöst wird, beziehungsweise nicht verlängert wird. Ja. Ich finde es unverständlich. Es ist ein Innenverteidiger, den wir hätten sehr gut gebrauchen können. Da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Ja, kann ich nicht viel mehr zu sagen, außer meiner Enttäuschung einfach, ja, meine Enttäuschung kundzutun bei Slobodan Rajkovic, weil ich wirklich finde, dass er uns noch hätte weiterhelfen können und mit 26 ja noch kein ganz alter, eigentlich jetzt im besten Fußballalter, sicherlich eine Bereicherung für den HSV gewesen wäre, auch was Alternativen angeht. Matti Steinmann hat uns verlassen Richtung Chemnitzer FC, kann ich auch wenig zu sagen, habe ihn gar nicht spielen sehen die Saison, ja, möchte ich nicht weiter drüber reden. Julian Green geht wieder zurück zu den Bayern. Mal gucken, wie das so, ja, wie das mit dem so weitergeht. Ich fand ihn charakterlich schwach beim HSV, was er so, wie er sich als Heulsuse in der Öffentlichkeit präsentiert hat, wirklich, das geht gar nicht. Dann wurde er zu Recht auch in die zweite Mannschaft gesteckt. Dass er davor in der zweiten Mannschaft gesteckt hat, wird auch Gründe gehabt haben, würde ich mal so tippen. Der Julian Green, der hat sportlich sicherlich nicht überzeugt, anders wie man sich das vorgestellt hätte. Ja, und jetzt ist er wieder bei den Bayern. Mal gucken, ob er da glücklich wird oder nicht. Ich bin gespannt und sehr, sehr skeptisch. Marcel Jansen hat seine Karriere beendet. Das hätte ich nie erwartet. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, ich spinne. Das kann auch gar nicht sein. Der Kerl ist nicht mal 30. Der könnte eigentlich noch Fußball spielen. Und dann beendet er seine Karriere. Ich bin mir unsicher, ob die Begründung, die er gebracht hat, ob die tatsächlich, ja, die hundertprozentige Begründung dafür ist, dass er seine Karriere beendet, weil Marcel Jansen immer sportlichen Ehrgeiz eigentlich gezeigt hat. Ob er das dann auch in Leistung ummünzen konnte, war wieder die andere Sache. Gerade beim HSV waren ja auch sehr viele unzufrieden mit seiner Leistung, weil er zu eindimensional gespielt hat, ähnlich wie Diekmeyer auch. Ja, es ist, vielleicht hat er auch nicht den Verein seiner Vorstellung gefunden. Ich möchte ihm da jetzt nichts unterstellen. Ich finde seine Begründung auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch, dass er sagt, er kann nicht einfach, er ist nicht der Typ Fußballer, der für jeden Verein spielen kann. Der hat mit Borussia Mönchengladbach und dem HSV so eine tolle Zeit gehabt und trägt diese Vereine so im Herzen, dass er nicht nochmal einen anderen Verein zu einem anderen Verein wechseln will und dass er dann lieber die Karriere beendet. Die Begründung finde ich sehr, sehr schön und ist sehr, sehr selten im Fußballbusiness, wie gesagt, ob das wirklich der wahre Grund ist. Wir werden es vermutlich nie erfahren. Auf jeden Fall Cello auch super sympathischer Mensch, der menschlich immer einwandfrei beim HSV war, sportlich auch wieder, hat er die Geister geschieden. Manche fanden ihn super, manche fanden ihn ja katastrophal in seiner Spielanlage, dass er eigentlich nur zwei Dinge kann, nämlich rennen und flanken, und das hat in letzter Zeit auch oder in jüngster Zeit wenig zu Erfolg geführt. Wurde ihm öfters mal vorgeworfen, auch ich hatte zwischendurch mal den Eindruck, dass Marcel Janssen sehr eindimensional spielt, aber grundsätzlich natürlich jemand, der war nicht umsonst Nationalspieler. Ja, der in Hamburg sicherlich auch ein Niveau verloren hat, aber der trotzdem den HSV irgendwo auch weitergebracht hat, der vielleicht junge Spieler auch geführt hat mit seiner Erfahrung. Und dementsprechend auch danke, Cello, für die Zeit hier, für deinen Einsatz. Und ich hoffe, dass wir dich im Volkspark öfters nochmal sehen. Vielleicht bleibst du in Hamburg, vielleicht gehst du wieder nach Gladbach. Aber ja, war eine schöne Zeit mit dir. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zeit nach der Karriere in der Familie. Ich weiß nicht, wie das bei Marcel Janssen ist, aber alles Gute auf jeden Fall für die Zeit danach. Ja, das waren unsere Abgänge. Eine ganz schöne Liste, aber wir haben ja auch ordentlich zugelegt. Also Luis Holtby ist jetzt fest verpflichtet. Letzte Saison war, klar, nicht ganz so überzeugend, möchte man sagen. Ja, es war für alle, also ich glaube, letzte Saison hat keiner wirklich überzeugt. Auch ein Luis Holtby nicht, der von Tottenham Hotspurs mit großen Erwartungen gekommen ist, der dann aber eben diese Erwartungen nicht erfüllen konnte. Und ja, aber auch als sympathischer Sympathieträger einfach in diesen Zeiten in Erinnerung geblieben ist. Er stand ja auch mit Dennis Diekmeyer auf der Nordtribüne bei einigen Spielen, wo er verletzt war. Und sowas findet man als Fan natürlich immer super. Das weiß ein Luis Holtby und ein Dennis Diekmeyer auch. Das wird sicherlich nicht nur den Grund gehabt haben, dass man Bock hat, mit den Fans sich auf die Nord zu stellen und die Mannschaft anzufeuern. Das wird sicherlich auch PR-Gründe gehabt haben. Und ja, aber natürlich hat er damit sich Sympathien eingebracht beim HSV, das ist ganz klar, auch bei mir. Und ich hoffe, dass er sich sportlich, weil vom Potenzial her ist er wirklich ein guter, dass er sich sportlich beim HSV dann auch entfalten kann. Er ist 24, er ist ein junger Fußballer immer noch, der vielleicht auch nochmal Ambitionen Richtung Nationalmannschaft hat, der sich entwickeln möchte, der Spaß am Fußball hat, der den HSV einfach weiterbringen kann, der, denke ich, auch mal mit vielen anderen gut harmonieren wird. Und ich wünsche es ihm und wünsche es mir natürlich für den HSV in erster Linie, dass Luis Holtby jetzt durchstartet beim HSV, dass er einfach, ja, dass er Gas geben kann, dass er seine Leistung auf den Platz bringt, wie er es bei Mainz gemacht hat. Und dann ist er eine sehr, sehr große Bereicherung für den HSV. Ob das die 6,5 Millionen rechtfertigt, die der HSV im Endeffekt für ihn hingeblättert hat, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich denke mal, der Luis Holtby wird noch für den HSV den ein oder anderen Nutzen haben. Ähnlich denke ich es auch bei Albin Ekdal, wobei ich da am Anfang sehr, sehr kritisch war, muss ich sagen, bei seiner Verpflichtung. Er hat ja gespielt bei Cagliari Calcio in der italienischen Liga und hat dort in, ich weiß nicht genau, 110 Spielen, 10 Vorlagen oder was, als zentraler Mittelfeldspieler auf sein Konto gebracht. Das, meiner Meinung nach ist das ziemlich dürftig für einen zentralen Mittelfeldspieler, diese 10 Vorlagen, aber natürlich, das ist dann wieder so eine Sache, man weiß nicht, wie viel hat er gespielt, wie viel wurde er eingewechselt, erst in der 80. Minute, dann kann er natürlich auch nicht mehr so viel bringen, das ist ganz klar. Und dementsprechend kann und möchte ich mir auch nicht anmaßen, ihn jetzt schon zu beurteilen. Abgesehen davon hat jeder Spieler bei mir, der zum neuen Verein wechselt, eine Schonfrist von 6 Monaten ungefähr, weil einfach du musst dich erstmal eingewöhnen, gerade ein Albin Ekdal, er kommt aus Schweden, er hat vorhin in Italien gespielt, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. In Schweden ist der Fußball ganz anders aufgebaut, in Italien ist das Flair, wo du Fußball spielst, ganz anders, die Stimmung ist ganz anders, die Umstände sind ganz anders. Ich gebe ihm schon Zeit, sich zu beweisen beim HSV, definitiv. Ich hoffe, dass er einschlägt, wie bei jedem Transfer natürlich, ist auch noch ein junger Spieler, der ja Ambitionen Richtung schwedische Nationalmannschaft hat, da bin ich mir relativ sicher. Andernfalls wäre es ja unverständlich als junger Spieler, wenn du da nicht diese Ambitionen hast. Und
Ich denke auch, er kann dem HSV weiterhelfen, aber viel kann ich zu ihm nicht sagen. Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie Fußball spielen sehen. Er kommt auch aus der Serie B von Cagliari. Serie B, zweite italienische Liga. Mit 25 weiß man natürlich auch nicht, ob dann 4,5 Millionen wirklich gerechtfertigt sind. Ja, ich bin mal gespannt auf ihn. Ich bin mal gespannt, wie er sich beim HSV macht. Mit Schweden ist das ja immer so eine Sache. Wir hatten damals den Markus Berg für 10 Millionen. Jetzt haben wir den Albin Ekdal für 5 Millionen knapp. Mal gucken, wie er sich macht. Aber auch, ja, lass mich überraschen. Und er hat auf jeden Fall erstmal bis zum Winter Zeit, sich einzuleben. Und danach muss aber auch Leistung kommen. Michael Gregoritsch, ein junges Talent, das wir verpflichtet haben, finde ich sehr gut. Finde ich eine gute Verpflichtung. Es war ja natürlich auch die Hängepartie des Sommers, aber ein junger Spieler, der ein Riesenpotenzial hat, das er jetzt auch gegen Aalborg im Testspiel das in der einen oder anderen Szene hat zeigen können. Und ich denke, dass er uns definitiv weiterhelfen wird. Der kennt die deutschen Tugenden, worauf es ankommt in der zweiten Bundesliga. Das unterscheidet sich ja auch nicht von der ersten Bundesliga jetzt nicht grundlegend. Und er ist ein Kämpfer, aber auch ein schneller Spieler mit einem guten Schuss und einer guten Technik. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Mann einschlagen wird beim HSV. Ich bin mir allerdings auch sicher, dass der HSV für ihn keine Herzensangelegenheit ist in dem Sinne, sondern dass es für ihn ein Sprungbrett zu höherem ist. Es ist ein junger Spieler, 21, der sich beim HSV zeigen kann, der eine Präsentierplattform beim HSV hat und sicherlich dann auch weiterziehen wollen wird. Es sei denn, der HSV wird jetzt groß erfolgreich, aber auf Dauer möchte der sich auch mehr weiterentwickeln als Mittelfeld in der ersten Bundesliga. Aber ich bin gespannt. Vielleicht ist er ja eine Ausnahme, aber in der Regel würde ich sagen, ist es selten so, dass die jungen Spieler dann, die sich beweisen bei so einem Verein wie dem HSV, dass sie dann lange da bleiben. Mittlerweile sind wir nicht mehr der Verein, der solche Spieler dann hält, beziehungsweise von anderen Vereinen verpflichtet, sondern wir sind mittlerweile auch ein Verein geworden, der junge Talente relativ schnell wieder abgeben muss, was man ja an Jonathan Tah, Hakan Calhanoglu etc. gesehen hat. Wichtig auch noch, finde ich, die Verpflichtung von Sven Chiplock. Jetzt muss noch Jacques Suha verkauft werden, meiner Meinung nach, weil der es beim HSV nicht bringen wird. Das hat er in der Saison, wo er Bundesliga gespielt hat, hat er gezeigt, dass er nicht zum HSV, nicht in diese Liga passt. Und Sven Chiplock ist einer, der bei Hoffenheim schon bewiesen hat, dass er es drauf hat. Gerade extreme Joker-Qualitäten braucht überhaupt nicht lange, um sich einzufügen in einem Spiel, was von der Qualität her sehr, sehr wichtig sein kann. Und auch ein guter Gegenpart zu einem Pierre-Michel Lasogga in einem Zweiersturm sollte Bruno Labbadia mit einem Zweiersturm spielen wollen. Ist ein Sven Chiplock auch keine ganz falsche Wahl und auch ein anderer Stürmertyp ist technisch versierter als ein Artjom Srutnevs oder eben auch ein Pierre-Michel Lasogga. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Und ja, wie gesagt, ein Jacques Suha oder eben ein Srutnevs, je nachdem, Bruno Labbadia hat Artjom Srutnevs wohl vor 2, 3 Tagen gesagt, dass er nicht mit ihm plant und dass er sich einen anderen Verein suchen kann, darf, soll, wie auch immer. Dafür haben wir dann natürlich auch noch Batuhan Altindas von Bursaspor aus der Super League verpflichtet. Ein junger, talentierter Spieler, den ich davor auch überhaupt nicht kannte, den Batuhan Altindas. Ja, ich denke, es wird erstmal einer sein, der an der Seite von Pierre-Michel Lasogga und Sven Chiplock in verhältnismäßig erfahrenen Bundesliga-Stürmern sich entwickeln soll und sich da entwickeln soll und dann sich auch zeigen kann, sollte der HSV in ruhigere Gefilde kommen, Mittelfeldplätze, wird er sicherlich auch das ein oder andere Mal Spielzeit bekommen beim Hamburger Sportverein. Und es ist, denke ich mal, einer, der jetzt günstig geholt werden konnte, der aufgebaut wird. Vielleicht erst in der zweiten Mannschaft und der dann nächste Saison beim HSV auch in der ersten Mannschaft dauerhaft durchstarten kann. Ja, es ist immer so ein Wunschdenken und im Endeffekt alles, was ich hier sage, ist ja sehr, sehr positiv über die Verpflichtung. Von daher, es würde eh nicht alles so eintreten, aber natürlich wünscht man sich das immer und ein Batuhan Altindas ist von den Anlagen her, junger 19-jähriger, motivierter Stürmer, ein wohl sehr flinker, technisch versierter Stürmer, ist wohl genau das, was wir auch brauchen und wenn er sich gut entwickelt, sicherlich auch einer, der uns weiterhilft. Ansonsten haben wir nur noch Emir Šbahić extern verpflichtet. Emir Šbahić kommt ja von Leverkusen, beziehungsweise von keinem Verein. Er hat die Saison bei Leverkusen gespielt. Das haben wir auch alle gute Erinnerung, ebenso wie seinen Faustschlag gegen den Ordner, der eben nicht die ganz großen Sympathien eingebracht hat. Ich finde es trotzdem nicht schlecht, dass man ihn verpflichtet hat. Natürlich sorgt das jetzt für die eine oder andere Kontroverse, das ist ganz klar. Dass ein Emis Bartsch auch nicht vorbehaltlos in diese Saison beim HSV geht, ist auch klar. Finde ich jetzt aber auch nicht so dramatisch, weil dann ja, ist vielleicht auch ganz gut. Es ist ein erfahrener Spieler, er ist 34, er kann junge Spieler wie ein Gideon Jung zum Beispiel, der ja Jonathan Tah ersetzen soll, er kann versuchen, diese Spieler einfach zu leiten. In der Innenverteidigung hat er bei Bayer Leverkusen bewiesen, dass er ein ganz, ganz starker Innenverteidiger ist, sehr zweikampfstark, sehr robust, der immer hart an der Grenze ist, der natürlich dann auch mal über die Grenze hinaus, ja, über die Grenze drüber hinwegschlägt. Aber ich denke, eine sehr gute Verpflichtung. Ansonsten rein charakterlich habe ich mir am Anfang gedacht, das kann der HSV doch nicht machen. Da hast du schon die Unsympathien auf deiner Seite, Relegation wieder geschafft und alles andere, was so läuft rund um den HSV. Und dann holst du dir noch den unsympathischen Kicker der Liga seit diesem Faustschlag. Das kann doch nicht wahr sein. Aber natürlich, wir müssen aus sportlicher achten. Das war ein günstiger Kauf von sehr viel Qualität, meiner Meinung nach. Und dieser Faustschlag, das war auch eine einmalige Geschichte. Ich glaube nicht, dass Herr Spalic groß zu Gewaltakten neigt und das in Hamburg wieder vorkommen wird. Er hat daraus gelernt. Und sicherlich war damals auch eine gehörige Portion Frust dabei, ähnlich wie bei Paulo Guerrero. Bei seinen zwei, ja, Eskapaden, möchte ich mal sagen, der Flaschenwurf und dem Tritt gegen Ulreich. Aber ich denke, dass ein Emil Spalic uns auch weiterhelfen wird. Und da bin ich auch relativ optimistisch, dass er nach und nach die Fans auch hinter sich bringt. Auf Kerem Demirbay, der von Lautern wieder zurückkommt, freue ich mich ganz besonders. Ein technisch versierter Spieler, den ich schon gesehen habe vor 2 Jahren beim Trainingslager in St. Veit in Südtirol. Da war ich beim Testspiel gegen den RSC Anderlecht. Hat er ein gutes Spiel gemacht. Spielübersicht hat er. Er hat Zweikampfstärke. Er ist robust, auch wenn er nicht so aussieht. Er hat gut gespielt. Auch in der zweiten Mannschaft hat er sehr gute Spiele abgeliefert in dieser Saison. Beziehungsweise in dieser Saison 13-14, in der die dann auf dieses Testspiel folgte. Und ich freue mich auf ihn, er hat sich auch in Kaiserslautern gut entwickelt. Ich habe das ein oder andere Spiel von ihm gesehen. Er hat gute Spiele gezeigt, hat schon teilweise Leader-Rollen übernommen bei Lautern. Und ich denke, dass er einer ist, der uns auch weiterhilft. Das ist auch in den Testspielen soweit deutlich geworden, dass er uns weiterhelfen kann, der Kerem Demirbay. Und ja, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Aber ich hoffe, dass er ein Talent ist, was dem HSV noch länger erhalten bleibt und was dem HSV auch jetzt mit 21 weiterhelfen kann. Ja, soweit zu den Transfers. Ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder über eine halbe Stunde alt. Das tut mir natürlich leid. Ich werde sie auch im Nachhinein nicht schneiden, weil ich heute auch nicht ganz so viel Zeit habe. Ich hoffe, das ist okay, wenn das so sozusagen live und uncut für euch ist. Ich denke, das ist nicht allzu schlimm und ich gebe mir auch alle Mühe, das möglichst flüssig hier über die Bühne zu bekommen. Wie würde ich denn spielen? Auf diese Frage möchte ich vielleicht eingehen, bevor ich den Podcast für heute beende. Ich bin ein 4-2-2-Fetischist, möchte ich mal sagen. Ich mag wirklich dieses System mit einem spielenden Stürmer und einem Mann wie Lasogga, der wirklich dann auch trifft vor dem Tor, der eiskalt wie eine Hundeschnauze ist, der das Ding reinschiebt, oder im Rudnevs, der nicht mehr viel machen muss, einfach kopfballstark ist. Das ist nicht verkehrt, deshalb finde ich die Verpflichtung von Sven Schiplock auch ziemlich gut, wie ich es ja vorhin auch schon erklärt habe. Ja, ich denke mal, dass der HSV dass Bruno Labbadia in einem 4-2-3-1 spielen wird. Das war ja auch schon so in der Saison, wie er es in der Saison gespielt hat, wo er gekommen ist und wie es auch im Testspiel beispielsweise gegen Aalborg gespielt wurde. Gegen Aalborg haben wir gespielt mit Dennis Diekmeyer rechts, Jon Giroux, Emis Bartsch und Matthias Ostrolik. Finde ich eine gute Viererkette. Diekmeyer, bin ich mal gespannt, ob der sich gegen Sakai durchsetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, den habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht gesprochen. Ganz kurz noch dazu, finde ich übrigens eine sehr gute Verpflichtung. Ein Rechtsverteidiger, der schon eine Bundesliga-Erfahrung hat und der bei Stuttgart auch bewiesen hat, dass er kicken kann. Und der Diekmeyer hoffentlich ein bisschen Feuer unterm Arsch hat, weil das hatte Dennis Diekmeyer nie. Und er hat in letzter Zeit auch nicht, oder letzte Saison, nicht die Leistung gezeigt, die ich eigentlich von einem guten Rechtsverteidiger erwarte. Defensiv hat er sicherlich Defizite, der Dennis Diekmeyer. Und ich bin mal gespannt, ob ein Sakai das ausbügeln kann und ob ein Sakai vielleicht auch dem Dennis Diekmeyer den Stammplatz abläuft. Also der Kampf ist, glaube ich, relativ offen. Aktuell würde ich von den Sympathien natürlich Dennis Diekmeyer auch ein netter Kerl, ein Sympathieträger. Aber den Sakai, den würde ich sogar spielen lassen. Ich sehe natürlich die Trainings nicht, aber in der Bundesliga hat er mir eigentlich immer relativ gut gefallen. Auch defensiv war er stärker als ein Diekmeyer, definitiv. Giroud Sparge ist eine sehr gute Innenverteidigung für unsere HSV-Verhältnisse, wenn man die letzten Jahre betrachtet. Ist beide international erfahren. Johann Giroud, aktueller Schweizer Nationalspieler. Bei Sparge weiß ich gerade gar nicht im Kopf, ob er Nationalspieler ist. Aber auch international erfahrener Mann. Die werden sicherlich den Laden da zusammenhalten vor René Adler im Tor. Und links Matthias Ostrolek, ein junger Mann, der auch eigentlich noch Ambitionen Richtung Nationalelf oder andere, ja, größere Vereine haben wird, der sicherlich da die Ambition haben wird, der wird auch sein Bestes geben und Leistung zeigen, hoffe ich zumindest. Und diese Innenverteidigung oder diese Verteidigungskette, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Defensiv haben dann gespielt Gideon Jung und Goyko Kacar. Gideon Jung, denke ich, grundsätzlich ist eher jemand für die Innenverteidigung. Also ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe ihn noch nie spielen sehen, aber was, zumindest ist er als Innenverteidiger gelistet. Und ist dann eine junge Alternative dann auch zu Emir Sbalic und Johan Giroud. Ansonsten scheinbar auch defensiver Mittelfeldspieler ist auch nicht so verkehrt, wobei der HSV ja auch durchaus defensive Mittelfeldspieler hat, gerade durch die Verpflichtung von Albin Ekdal. Luis Holtby kann offensiv spielen, kann aber auch defensiv spielen. Ja, also ich bin mal gespannt, wer da auf welchen Positionen spielt. Jetzt gucke ich gerade nochmal beim HSV auf transfermarkt.de, wen wir da alles so haben, weil ich das alles so genau gar nicht im Kopf habe, wer da alles im Kader ist. Was mir jetzt so spontan noch einfällt, ist, dass ein Luis Holtby, den sehe ich eher im offensiven Mittelfeld, letztes Jahr ja oft defensiv gespielt, weil Raphael van der Vaart die Rolle im defensiven Mittelfeld eingenommen hat. Ja, ich denke, dass er im offensiven Mittelfeld eher spielen wird und nicht im defensiven. Und dort auch zu Hause ist und dort auch seine Qualitäten ausspielen kann. Er ist nicht der ganz große Zweikämpfer. Diese Zweikampfstärke braucht es auf der Sechs auch. Er ist aber ein kreativer Kopf, ein Techniker, der Lücken sehen kann und der im offensiven Mittelfeld, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben ist. Dann haben wir natürlich noch einen Marcelo Diaz für das zentrale Mittelfeld, der jetzt mit Chile mit Vertrauen von der Copa America zurückkommt, der mit Chile die Copa America gewonnen hat, der defensiv den Laden mit Goyko Kacar oder mit Kerem Demirbay, ich bevorzuge ja persönlich Kerem Demirbay, so leid es mir für Kacar persönlich tut, aber ich denke Kerem Demirbay und ja, sag mal schnell, der Kollege Marcelo Diaz, genau, der uns ja gerettet hat in Karlsruhe, das ist ein ziemlich gutes Duo. Ein erfahrener Spieler kann den jungen Spieler anleiten. Marcelo Diaz, ein sehr guter Zweikämpfer und Kerem Demirbay durchaus auch mit Fähigkeiten nach vorne. Das ist, denke ich mal, eine gute Mischung. Die beiden würden sich gut ergänzen. Goyko Kacar dann eher die Alternative für Diaz und Albin Ekdal dann wohl eher die Alternative für Demirbay. Dann auf den Außen haben wir mit Ivo Iličević, Mohamed Guaida, Zoltán Stieber, Nikolai Müller. Und im Zweifel auch noch, ja, den Kollegen Michael Gregoritsch. Alternativen ganz, ja, weit weg von diesem Mittelfeldplatz außen ist auch Ivica Olic nicht. Also da haben wir sicherlich viele Leute, die das spielen können und die diese Position auch gut, ja, erfüllen könnten. Und ich denke mal, dass dort ein Ivo Iličević und ein Ja, ein, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept ein bisschen, es tut mir leid, ein Nikolai Müller. Da ist ein Ivo Iličević und ein Nikolai Müller beim HSV die Außen belegen werden. Ein Nikolai Müller, der sicherlich jetzt auch klar Vorschusslorbeeren von der Relegation hat, aber der jetzt auch wirklich das Ganze weiterführen will, der anders starten will als letztes Jahr, der was zeigen will und der mit Luis Holtby, denke ich, auch sehr gut harmonieren wird. Vorne im Sturm wäre dann nur ein Stürmer, das wäre dann Pierre-Michel Lazogga. Sven Shiplock, denke ich mal, als Joker eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob er persönlich damit zufrieden ist. Aber bei Hoffenheim hat er bewiesen, dass er wirklich Joker-Qualitäten hat, der Sven Shiplock. Und dass man ihn auch immer bringen kann in jeder Lage und dass er das Spiel dann noch zugunsten unserer Mannschaft umdrehen kann. Ja, das wäre so meine persönliche Aufstellung. Ich hoffe, dass ein Michael Gregoritsch das ein oder andere aber auch Spielzeit oder dass er viel Spielzeit bekommt auf den Außenbahnen. Event ein Ivo Iličević wird erfahrungsgemäß das eine oder andere Mal verletzt sein. Da wird Michael Gregoritsch sicher auch zum Zug kommen. Ivica Olic wird sicher auch das ein oder andere Spiel auf den Außen machen. Da wird es sehr viel Rotation geben, wenn ich das so sehe. Der Kader ist auch gerade was Sturm und Mittelfeld außen angeht, sehr, ja, breit besetzt und auch qualitativ ganz gut besetzt. Ein Jacques Suhr und ein Artyom Rudnev können meiner Meinung nach noch abgegeben werden, da wir ja auch einen Batuhan Altindas und Philipp Müller als junge Spieler in der Hinterhand haben für den Sturm. Das wäre noch schön, wenn man die abgeben könnte. Und dann bin ich eigentlich mit dem Kader relativ zufrieden und bin gespannt auf das erste Spiel gegen Bayern München. Aber dazu wird es in einer anderen Folge nochmal, ja, mehr geben. Ja, das war's mit der 1887er Cast-Folge. XXL, fast eine Dreiviertelstunde ist er lang geworden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Hören gehabt und wir hören uns nächste Woche wieder. Beziehungsweise nächste Woche nicht, da bin ich im Urlaub, aber die Woche drauf werde ich wieder aufnehmen. Vielleicht melde ich mich auch vorher nochmal, wenn es irgendwas gibt, worüber ich sprechen möchte. Ich freue mich auf euer Feedback auf unserer Homepage 1887ercast.blogspot.com oder auf Facebook auf unserer Seite 1887ercast oder eben ja auf Twitter mir persönlich @hoedaniel_ffm werde ich alles nochmal in der Beschreibung des Podcasts verlinken. Ich wünsche euch ja, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr freut euch genau wie ich auf die neue Saison mit dem HSV. Und vielleicht sehen wir uns das eine oder andere Mal im Volkspark oder in der Gästekurve. Macht's gut, bis dann, nur der HSV.